Morgen. Obwohl dies nicht das erste Mal ist, dass ich hier vorne stehe, wird es trotzdem immer warm. Und man fühlt sich ein bisschen so unvorbereitet. Aber ich bedanke mich an diejenigen, die mir Mut zusprechen und die auch für mich beten. Und auch all die anderen, die diesen Dienst hier tun. Gestern Abend bei dem Bankett saßen wir da am Tisch und dann kam das Gespräch so auf das, womit ich heute anfangen wollte. Und das war Sprache. Hier in unserer Gemeinde haben Gottesdienste in zwei Sprachen, Deutsch und Englisch. Aber wenn wir so die Reihen entlang gehen, dann würden wir noch viele andere Sprachen haben, die wir als Glieder dieser Gemeinde fleißig oder fließend sprechen. Zum Beispiel Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Plattdeutsch und Französisch vielleicht. Im englischen Gottesdienst, da haben wir noch solche, die Chinesisch oder Mandarin sprechen und viele andere Sprachen. Und wir kennen sie nicht alle, aber irgendjemand kann ein bisschen und kann sich verständigen. Unsere Jungs, wir haben mit sie Deutsch gesprochen, aber unser Wortschatz ist schon so klein geworden, dass wir uns nicht mehr verständigen können, vernünftig in der deutschen Sprache. Und so sprechen wir zu Hause Englisch. Und in dieser Woche, oder vorige Woche, hatte unser der älteste Sohn Geburtstag. Und dann bekam er einen Anruf von den Großeltern in Brasilien. Er hat sich 15, 20 Minuten unterhalten mit sie auf Deutsch. Das kommt. Und wenn man das beherrscht, dann bleibt das irgendwie im Gedächtnis, bleibt das. Und wir haben auch alle, die wir hier sitzen, eine Sprache, die wir sprechen, die wir alle sprechen. Das ist nicht Englisch, das ist nicht Deutsch. Die Sprache ist die Liebessprache. Und vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Vor mehr als 20 Jahren war ein Pastor in den Vereinigten Staaten, Dr. Gary Chapman, vielleicht schon viele von ihm gehört, hat mal ein Buch geschrieben. Er war ein Seelsorger, hatte auch viele Ehepartner, den er betreute in der Seelsorge. Und ihm wurde eines klar. Als Ehepartner, als in diesen tiefsten Beziehungen, sprechen wir alle eine Sprache. Und die nannte er die Liebessprache. Und das sind 5 verschiedene Dialekten in der Liebessprache. Und er bezeichnete die so: Wir sprechen mit aufbauenden Wörtern. Wir kommen einer den anderen entgegen und sprechen ihm Mut zu. Wenn jemand zu mir sagt, ich bete für dich, oder ich schätze, wenn du dies und das tust, ich mag, wie du das machst. Das sind aufbauende Wörter. Und so zeigen wir den Nächsten Liebe. Ein anderes Dialekt ist Zeit miteinander spenden. Viele von uns, einige von uns möchten vielleicht alleine immer sein. Andere aber lieben es, wenn wir zusammen sind, wenn wir viel Zeit miteinander spenden. Man braucht überhaupt nichts sagen, man braucht überhaupt nichts tun, nur Zeit miteinander spenden. Und das zeigt den anderen Liebe. Oder kleine Liebestaten tun. Wenn jemand nun vielleicht mal zu Hause den Dishwasher leer macht oder aufräumt oder irgendwie. Das zeigt eine Art Liebe. Ein vierter Dialekt ist physischer Kontakt. Betasten, anfassen, das ist ein Gefühl, ein Liebesgefühl. Und so sprechen wir die Liebe aus. Und das ist nicht immer, dass in einer Ehe, dass die Partner beide gleich dieselbe Sprache sprechen. Einer, der mag vielleicht Liebestaten tun, der Nächste möchte nur zusammen sein. Und so muss man sich unterscheiden oder ausfinden, wie man das am besten macht. Und der fünfte Dialekt ist Geschenke. Es sind Leute, die lieben es, Geschenke bekommen oder auch geben. Wir haben Freunde, die hat so ein, die spricht diese Liebessprache. Wenn ihr bei uns unsere Kinder kennt, unser Jüngste, der mag Ketchup. Auf alles gießt er Ketchup über. Und das ist so für ihn etwas Wichtiges. Unsere Freundin, die waren auf einen Arbeits, Reise und da hatte sie in einem Restaurant diese kleine Heinz Ketchup Bottles, das waren Glasfläschchen, so groß hat sie da bekommen. Hat sie gleich an unseren Sohn gedacht. Die würde sie mitnehmen. Sie brachte ihm die. Das war ein ganz spezielles Geschenk für ihn. Und so sind wir viele. Wir möchten immer das Richtige und wir haben so eine, wie soll ich sagen, eine Nase dafür. Ja? Man kann das so ausfinden, was der Nächste gerne haben möchte. Wir sind jetzt in der Adventszeit. Und was Zeit bedeutet, das wissen wir alle, diejenigen, die ja gestern auf die Feier waren. Wir sind in der Adventszeit. Wir bereiten uns vor Weihnachten vor. Aber die Welt, wir bereiten uns für das Kommen Jesu oder denken daran, dass Jesus in dieser Welt gekommen ist. Aber die Welt ist beschäftigt mit Geschenken und sehr oft sind wir auch dabei. Ich habe mir das nachgeschaut. Im Durchschnitt im Jahre 2017 haben Menschen hier in Nordamerika im Durchschnitt $900 pro Person ausgegeben für Geschenke. Das ist schon ein Haufen Geld. Wir suchen die richtigen Geschenke aus. Wir benutzen unsere Zeit, um richtig auszusuchen. Wir wollen es auch treffen, genauso wie unsere Freundin es traf mit unserem Sohn. Oder weil dieses so eine Zeit ist, wo wir Geschenke geben, geben wir irgendetwas. Was immer wir zu halten kriegen. Ja? Sehr oft ist es am 24., dann laufen wir noch einen Laden durch und dann das Letzte, was dann auch auf dem Schrank ist, das nehmen wir, bezahlen und wir sind fertig. Wir wollen nur nicht mit leeren Händen irgendwo hinkommen. Es kann auch sein, dass wir aus Pflicht schenken. Wir haben ein Schuldgefühl. Ja, diesen sollten wir etwas geben. Ich mag, dass ich da was geben, aber ja, der gibt mir auch immer was und dann sollte ich auch. Und so haben wir verschiedene Gefühle. Wir geben auch, weil wir jemanden schätzen und wir wollen unseren Dank ausbringen oder irgendwie dieser Person das zeigen, dass wir ihn schätzen. Je nachdem, wie wir gewickelt sind, sind wir bis Weihnachten total fertig und freuen uns oder sind völlig erschöpft und kaputt und wünschen uns nur noch, dass das mal endlich vorüber ist. Wie sind wir? Wo stehen wir? Wir haben eine Hoffnung auf was Großartiges. Und das wollen wir auch, danach streben wir. Wir streben nach diesem Ziel. Das Datum, Weihnachten. Und so wie ich sagte, viele freuen sich dazu und etliche von uns sind dann schon so total müde, dass wir uns gar nicht daran freuen können. Wir reagieren alle verschieden, weil wir diese Liebessprache nicht alle gleich fleißig sprechen, mit Geschenke und so weiter. Und deshalb feiern wir auch alle verschieden. Und ich habe in der Bibel nachgeschaut, das spricht auch viel, viel von Geschenke, viel von Geben in der Bibel. Man kann überall ein Beispiel finden von Geschenke in der Bibel. Das Größte ist, Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Und deshalb feiern wir Weihnachten. Gott hat uns seinen Sohn geschenkt. Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir ewiges Leben haben konnten. Das war ein Geschenk. In Epheser 2, Verse 8 und 9 sagt, es ist aus Gnade, das habt ihr nicht verdient, das hab ich nicht verdient, das haben wir alle nicht verdient. Das ist Gnade, dass wir ewiges Leben haben können. Das ist ein Geschenk von Gott. Wenn wir im Alten Testament schauen, da sind auch viele Beispiele von Geschenken. Und eines ist, möchte ich erwähnen, in 2. Samuel Kapitel 25, da lesen wir, wie Abigail David entgegenkam mit einem Friedensangebot. David hatte so diese Begegnung mit Nabal und der wollte ihn nicht durch sein Land ziehen lassen. Und dann wurde David zornig und da wollte er diesen Mann aufräumen. Und seine Frau, die Abigail, die kam David entgegen mit allerhand Geschenke, ein Friedensangebot. Geschenke dienen in verschiedener Weise. Diese Beispiele, die ich erwähnt habe, und das sind noch viel mehr, das sind alles Beispiele, wo wir als Menschen etwas bekommen haben. entweder von Gott oder von anderen. Aber heute wollen wir uns mit dem Gedanken beschäftigen, was kann ich Gott schenken? Und da haben wir die Geschichte von den Weisen. Die Weisen brachten Jesus ihre Schätze. Und können wir etwas daraus lernen? Und ich möchte dazu lesen Matthäus Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Matthäus Kapitel 2. Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Und ließ versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinsten unter den Fürsten Judas, denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Da berief Herodes die Weisen heimlich und erlernte mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und wies ihn gen Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein. Wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten ihn es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken, und sie zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. Adventszeit. Wir haben Adventsbotschaften. Aber wenn wir so richtig die Zeitspanne nachgehen, passt dieser Text nicht zur Adventszeit. Wenigstens nicht dieses Jahr. Wer kann sich erinnern, was wir für Adventsbotschaften voriges Jahr hatten? Dann haben wir schon alle vergessen. Ich muss zugeben, ich auch. Aber deshalb passt diese Botschaft eigentlich noch für voriges Jahr. Denn diese Geschichte geschah ungefähr ein Jahr später, als dass Jesus geboren wurde. Also wenn wir die Zeit nehmen, wo wir voriges Jahr Weihnachten gefeiert haben, und dann nehmen wir diese Botschaft und bringen das dann zusammen. Die Hirten, die kamen damals in derselben Nacht, als wir in Israel waren. Ich habe mir die Bilder gestern Abend nochmal beschaut. Und da hatte ich ein Bild genommen, wo es zeigte, die Felder, die Hirtenfelder, wie weit sie entfernt waren von da, wo sie sagen, Christus geboren ist. Und das waren 3 Kilometer. Die meisten von uns legen 3 Kilometer in weniger als eine Stunde zurück. Und wenn sie danach laufen, dann ist es eine Kleinigkeit, bis da zu kommen. Also die Hirten, die kamen in derselben Nacht. Aber die Weisen kamen später. Aber irgendwie werden die Weisen oder dieses Teil der Geschichte immer so in der Weihnachtsgeschichte reingezogen. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich versuchte mir das zu erklären. Und das Einzige, was ich ausfinden konnte oder was mir klar wurde, dass die Sonntagsschulklassen immer zu groß waren. Und die Jungs, da waren nur so viele Engel, die sie die Mädchen geben konnten oder die Rollen als Engel. Und die Jungs mussten auch irgendwo eine Rolle spielen. Und deshalb haben sie die Weisen auch da reingenommen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Irgendwie ist das mal so in dieser Geschichte reingekommen. Aber es passierte doch viel später, weil sie von weiter ab kamen. Diese sogenannten Weisen, die kamen vom Osten. Wir lesen da, auf Englisch ist es the wise men of the East. Das ist ganz klar, dass sie vom Osten kamen. Im Deutschen haben wir, dass sie kamen vom Morgenland. Ja, wo ist das Morgenland? Und das ist da, wo die Sonne aufgeht, ja? Die Sonne geht im Osten auf. Und so kommen sie von da, wo die Sonne aufgeht. Und das ist vom Osten, Ost von Israel. Sie waren gelehrte Männer, die mit der Schrift bekannt waren. Sie wussten ganz genau, was dies alles bedeutet. Sie haben die Sterne, oder sie haben schon in langer Zeit die Schrift gelehrt, sie haben studiert und wussten auch, was dieser Stern bedeuten sollte. Und sie reagierten sofort auf diesen einzigartigen Stern. Wir wissen nicht, wie lange sie unterwegs waren, aber sie kamen ziemlich später, weil sie fanden das Kind nicht im Stall, nicht in der Herberge, aber sie fanden es im Haus. Warum hielten sie dann bei Herodes an? Das war mir eine Frage, dafür habe ich keine Antwort. Da habt ihr vielleicht Hausaufgaben. Warum hielten diese Hirten bei Herodes an? Und als sie anhielten und ihn fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Ja, das war so ein bisschen eine ganz komische Frage. Ich dachte gleich daran, wie würde Bruder Heinz fühlen, wenn wir in sein Büro kamen und mal sagten, wer ist hier jetzt der neue Pastor? Ohne dass er irgendwas wusste. Da würde ich ein bisschen abstehen und sagen, davon wusste ich nichts von. Oder wenn wir vielleicht zu unserem Prime Minister gehen, in seinem Büro und sagen, wo ist der neue Prime Minister? Na, davon hat er noch nichts gewusst. Und so ging es Herodes auch. Wo ist der neugeborene König der Juden? Na, warte mal, das bin doch ich. Ich bin der König der Juden. Ich bin hier angestellt. Und so war er ein bisschen schockiert. Und gleich rief er die hohen Priester, die Schriftgelehrten, und er wollte sich dieses mal so richtig ausfinden, was hier losgeht. Er wusste nichts davon und er hatte Fragen. Das ganze Jerusalem war erschrocken mit ihm. Warum? Weil diejenigen, die da ganz oben an der Leitung waren, auch den Juden, die hatten so diesen Herodes schon um den Finger gewickelt, ja? Und sie bekamen, was sie wollten. Und diejenigen, die so unter den Daumen oder unterdrückt waren, die hatten Angst. Wenn der Herodes sich ärgert, was geschieht uns dann? Und so das ganze Jerusalem war in Aufruhr. Die Weisen kamen, sie finden Maria und Josef und das Kind in einem Haus, nicht im Stall. Und dann geben sie ihr, das Kind, ihre Geschenke. Das Geschenke geben ist nichts, was nicht Fremdes, überhaupt für einen König. Salomo schrieb von dem Ruhm der Herrschaft des Messias im Psalm 72, Verse 9 bis 11. Vor ihm werden sich neigen die in der Wüste und seine Feinde werden Staub lecken. Die Königin aus Tarsis und auf den Inseln werden Geschenke bringen. Die Königin aus Reich Arabien und Seba werden Gaben zuführen. Alle Könige werden ihn anbeten. Alle Heiden werden ihm dienen. Ich bin mir sicher, dass diese Kleine hier, wovon wir die Rose haben, schon Geschenke bekommen hat. Die hat schon irgendein Spielzeug bekommen, die hat schon Kleider bekommen, die hat schon Decken bekommen und all sowas. Spielzeuge und Kleider und sonst Kleinigkeiten, das sind Geschenke, die wir nun, das ist schon normal, das geben wir ein kleines Kind. Aber die Geschenke, die Weisen brachten, waren nicht Geschenke, mit die man rechnet. Sie waren nicht Geschenke, damit Jesus sich damit vergnügen konnte. Da war auch kein Verlangen, dass er etwas daraus machen sollte, dass es ihm irgendwie dienen sollte. Diese Geschenke waren auch nicht, dass die Weisen einen Vorteil verschaffen wollten, dass sie irgendwie so no, in the loop, dass sie mit Jesus irgendwie eine spezielle Beziehung haben konnten. Nein, diese Geschenke hatten alle eine besondere Bedeutung. Es war ein Symbol von das oder wer Jesus war. Sie brachten ihm Gold, sie brachten ihm Weihrauch, sie brachten ihm Myrrhe. Es sind Sachen, die alle leicht getragen werden können. Und weil sie von so weit abkamen, naja, irgendwie ein großes Geschenk, das ist nun nicht so leicht zu tragen. Aber was bedeuten diese drei Sachen? Das erste Geschenk, die Weisen brachten ihm Gold. Ja, mit dieses kann man schon was anfangen. Ja, das würden wir gerne als Kind oder auch als Erwachsene gerne bekommen als ein Geschenk. Gold, das spricht uns schon an. Wir als, wenn wir so menschlich denken. Nun, ich habe in einem Beschreibung gelesen, das war ja verständlich, dass er Gold bekam, weil in der nächsten Zukunft, in der kurzen Zukunft, da sollte Josef seine Familie nehmen und flüchten, weil sie vor Herodes wegkommen wollten. Die Flucht nach Ägypten. Und wenn sie das Kind Gold schenkten, konnten Josef und Maria diese Zeit nun bezahlen oder hatten sie genug Geld für das? Aber ich denke nicht, dass dies der Grund war. Wir verstehen Gold als ein köstlich Ding. Das gehört schon zu einem gutes Geschenk. Aber dieses Geschenk war nicht mit Reichtum verbunden und doch in einer Weise, aber das bezeichnete Jesus als König. Ein einfacher Mensch, ein normaler Mensch, der nicht im Königreich irgendwie war, dem wurde nicht Gold geschenkt. Gold war nur für diejenigen, die in so einem Reich oder ein König waren. Könige wurden mit Gold beschenkt. Weil sie schon viel hatten, bekamen sie auch immer mehr. Gold war damals zu der Zeit noch viel köstlicher als heute. Aber Gold liegt auch heute nicht vor den Füßen. Es liegt verborgen tief unter der Oberfläche der Erde. Der Boden, der über die Städte ist, wo das Gold liegt, muss erst weggeschoben werden. Und dann sucht man das Gold in den Steinen. Vorigen Sommer waren wir auf einem Ausflug gefahren, einen Tag, und dann hielten wir da bei Squamish, bei Britannia Mines an. Ich weiß nicht, etliche von euch kennen das vielleicht. Und da haben wir das Ganze beschaut, da haben wir eine Tour genommen. Und zuletzt durften wir noch Gold suchen. Da hatten sie so die Tische mit Sand allerhand und Wasser da drinnen. Da bekamen wir so eine Schüssel und dann durften wir Gold suchen, da Gold waschen. Und alles, was wir da fanden, durften wir halten. Ich musste den nächsten Tag doch noch wieder auf Arbeit gehen. Ich habe nicht so viel gefunden. Aber das war ein Erlebnis, auch für die Kinder, die da waren. Das war ein Erlebnis, wie viel Arbeit das ist, Gold zu suchen. Die Weisen brachten Jesus Gold. Nicht, dass er einen guten Anfang haben sollte, aber sie bezeichneten ihn als König. Und dann ist die Frage, kann ich Jesus heute auch Gold schenken? Wie sieht unser Gold aus, welches wir Jesus schenken können? Natürlich ist die Antwort ja, wir können Gott auch was schenken. Und nicht nur Geld. Das ist oft am leichtesten. Und doch wollen wir auch nicht immer mit unserem Geld auseinanderkommen, ja? So wie die Pharisäer. Sie wollten Jesus in der Enge ziehen mit der Frage, ob sie den Kaiser das Steuergeld zahlen mussten. Sie wollten ihr Gold auch nicht loslassen. Und die Antwort, die Jesus gab, gebt dem Kaiser, was den Kaiser ist, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und was meinte er damit? Auf einer Steuermünze, da war das Bild des Kaisers oben. Sein Bild war da oben, dann gehört es ihm. Wenn Gottes Bild auf deinem und meinem Herzen ist, dann gehören wir Gott. Und Gott will haben, dass wir ihm unser Leben geben, unser ganzes Herz geben. Unser Bestes bringen. Nicht all das, was da über uns so und rum uns ist. und was nur leicht abgegeben, nicht mit irgendetwas zu Gott zu kommen, weil wir nicht mit leeren Händen kommen wollen. Aber das, was meint, wo wir dafür arbeiten müssen und was wichtig ist, was Gott haben will, stille Zeit nehmen, uns vorbereiten dafür. Gott verlangt nicht, dass wir immer das Beste bringen, von allem, was andere geben, dass wir Nummer eins sind. Das geht überhaupt nicht. Wenn wir hier 50, 100, 150 Leute sind, das geht nicht, dass wir alle oben sind, in erster Stelle. Das geht überhaupt nicht. Und das verlangt Gott auch nicht. Aber Gott will dein und mein Bestes haben. Nicht das Beste, der will dein Bestes und mein Bestes haben. Und das vergessen wir oft. Und wir vergleichen uns viel mit den anderen. Der andere kann das so viel besser, dann werde ich schon nichts bringen. Aber trotzdem will Gott das haben, was unser Bestes ist. Er will unsere Liebe, er will unser Herzen haben. Das zweite Geschenk, Weihrauch, auf Englisch Frankincense. Weihrauch ist so, das ist ziemlich verständlich. Es ist eine Art Gummi, das von Bäumen entzogen wird. Es wird auch oft als Parfüm gebraucht, aber hauptsächlich wurde es im Tempel von Priester gebraucht, in Anbetung zu Gott. Das wurde verbrannt. Wir lesen in der Bibel von Propheten und von Priester. Ich habe mir nachgelesen, die Position des Priesters erscheint offiziell mit Aaron aus dem Stamm Levi. Und es sind zwei andere Priester vorher erwähnt. In 1. Mose Kapitel 14, Vers 18 lesen wir von Melchisedek. Und Moses, sein Schwiegervater, wurde auch als Priester von Midian genannt in 2. Mose 2, Vers 16. Aber offiziell kam diese Position als Priester damals, als das Volk schon aus Ägypten kam. Aaron ist der Bruder von Moses und die Geschichte in Matthäus 2 hat Ähnlichkeiten mit der Geschichte von Mose. Damals wollte Pharao alle Jungs unter 2 Jahren töten, weil er Angst hatte, sie würden ihn überwältigen. Herodes wollte auch die Jungs unter 2 Jahre alt töten, weil er Angst hatte, dieser neugeborene König der Juden würde ihm abstürzen. Moses wurde gerettet, Jesus auch. Moses wurde in der Wüste vorbereitet, Jesus auch. Moses rettete das Volk aus der Sklaverei, Jesus auch. Moses war instrumental in dem, dass er das Volk zu einer Beziehung mit Gott verschaffte. Und das war auch Jesus seine Aufgabe. Der Unterschied zwischen Prophet und Priester. Es sind viele Propheten in der Bibel. Propheten bringen Gott zu den Menschen. Sie erzählen den Menschen von Gott. Ein Priester bringt den Menschen zu Gott. Jesus war als Priester bezeichnet. Er war die Brücke. Er war der Zugang zu Gott. Ein Priester macht Fürbitte für den Menschen. Im Alten Testament hatten sie nicht den direkten Kontakt oder Zugang zu Gott. Das musste der Priester tun. Und es war auch die Pflicht des Priesters, Weihrauch zu verbrennen. Aber in 2. Mose Kapitel 30, Vers 37, da lesen wir, dass Weihrauch auch nicht für den persönlichen Gebrauch erlaubt war. Das war nur für den Priester, das sollte nur im Tempel geschehen. Aber die Weisen brachten Jesus Weihrauch. Und das bezeichnet, dass Jesus ein Priester war. Er war gekommen, damit wir als Menschen direkten Zugang haben konnten zu Gott. Jesus bringt uns zu Gott. Kann ich heute auch Weihrauch schenken? Ja. Nimm eine echte Beziehung mit ihm auf. Lassen wir uns von Gott leiten. In Jesaja Kapitel 1, Vers 13 und 16 lesen wir Folgendes. Bringt nicht mehr das so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk, das ist mir ein Gräuel. Vers 16. Lernet Gutes tun. trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schaffet den Weisen Recht und führt der Witwensache. Wir brauchen nicht mehr Weihrauch verbrennen. Das ist im Neuen Testament nicht verordnet, das ist nicht ein Gebot. Was wir tun oder was wir machen können, Gott Weihrauch zu bringen, uns von Gott leiten zu lassen und eine echte Beziehung mit ihm haben. Aber da ist eine Warnung. Je mehr wir uns von Gott leiten lassen, wird der Feind versuchen, uns zu verführen. Aber desto mehr müssen wir uns von Gott leiten lassen. Das ist immer so ein bleibt im Drehen. Wenn eins gut geht, dann kommt das andere und will das verderben. Und so müssen wir uns immer mehr an Gott halten. Und je mehr wir uns an Gott halten, je stärker werden wir. Und dann kommen die Versuchungen immer mehr, uns abzulenken. Der Feind will nichts Besseres, als dass wir uns von Gott abziehen. Aber wir wollen eine echte Beziehung mit ihm haben. Und so ist diese Botschaft heute nicht nur für uns, sie ist für mich. Ich muss mich selber sehr erinnern und denken helfen, täglich, dass ich mich von Gott leiten lassen soll. Und das dritte Geschenk, Myrrhe. Dieses Wort bedeutet bitter. Es ist auch ein natürlicher Gummi oder Harz, das man von Bäumen entzieht. Und Harz, das ist das gelbe, klebrige Zeug, das aus Holz kommt. Auf Englisch sap oder resin. Und das kennen wir. Wenn wir mal im Lumber Store die 2x4s angefasst haben oder irgendein Stück Holz, und dass da irgendwo ein bisschen so klebrig ist, das kriegt man nicht von den Händen ab. Und davon wurde auch Myrrhe gemacht. Wurde auch gebraucht als Parfüm, Medizin oder auch als Weihrauch. Und dies konnte auch gemischt werden mit Wein, und so konnte man es innerlich zu sich nehmen. Und wir lesen in Kapitel 15, Markus Kapitel 15, 23, und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Obwohl es hauptsächlich als Parfüm gebraucht wurde, oder besser gesagt, es wurde hauptsächlich als Parfüm gebraucht, wenn eine Person vorbereitet würde für die Beerdigung. Sie brachten Jesus Myrrhe, und das bezeichnete, dass Jesus als der Erlöser und Retter der Menschen war. Sie wussten damals schon, als sie ihm begegneten, die Weisen Jesus begegneten, dass er sterben müsste, weil er dadurch den Menschen zu Gott bringen würde. Also wurde er als Retter, er wurde als Erlöser bezeichnet durch dieses Geschenk. Aber es war ja nicht nötig, Jesus mit Myrrhe einzusalben. Sie kamen nie dazu. Als er starb, da war es schon zu spät, ihn vorzubereiten. Am nächsten Tag, als die Frauen dahin kamen, um ihn vorzubereiten, da war er schon wieder aufgestanden. Und deshalb, denke ich, nahm er auch damals nicht diesen Wein. Das war nicht nötig. Aber als die Weisen ihm das Geschenk brachten, das bezeichnete, dass er unser Erlöser, unser Retter ist. Kann ich Jesus heute noch Myrrhe schenken? Ja, da kannst du ihm dein ganzes Leben übergeben und ihn als Herr und Heiland annehmen. Es genügt nicht, wenn andere ihn gefunden haben. Herodes schickte die Weisen hin und sagte, geschaut, wo er ist. Und wenn ihr ihn gefunden habt, dann kommt mir sagen, und da werde ich auch hingehen. Geschwister, das zählt nicht. Das genügt nicht. Wenn unsere Eltern Jesus angenommen haben, das reicht nicht aus für uns. Wenn wir Jesus als persönlicher Heiland angenommen haben, das reicht nicht für unseren Nachbar. Das reicht nicht für unsere Kinder, das reicht nicht für unsere Eltern. Dies ist ein Geschehen oder einen Schritt, den ein jeder persönlich machen muss. Das geht nicht, dass wir alles oder einer für den anderen dieses tun müssen. Du und ich müssen es selber machen, sowohl es mir auch auf meinen Wünschen kann ich es nicht für den Nächsten tun. Drei Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es bezeichnet, dass Jesus unser König ist. Es bezeichnet, dass Jesus unser Priester ist, der uns Zugang gibt zu Gott. Und es bezeichnet, dass Jesus unser Herr und Heiland sein will. Und dieses ist für uns allen erreichbar und steht zur Verfügung. In Jakobus Kapitel 1, Vers 17 sagt es, alle gute Gabe und alle vollkommene Gaben kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Gott gibt uns Gaben, damit wir sie benutzen, um sein Reich zu bauen. Nicht nur, dass es hier uns auf Erden wohl ergeht. Wir schenken Gott heute auch Gold, Weihrauch und Myrrhe als ein Teil unserer Anbetung für das, was er ist. Weil er auch König ist, weil er ein Priester ist und weil er auch unser Heiland und Herr sein soll. Und wir schenken das, was unsere Einstellung ist, wie wir den Nächsten gegenüber ankommen, wie wir mit anderen umgehen, was für ein Zeugnis wir ausleben. Das spricht sehr laut, was andere von uns denken. Oder was andere in uns sehen, wenn wir nur am Sonntagmorgen schön sind und in der Woche nicht das ausleben, was wir am Sonntagmorgen lernen. Das genügt nicht, hier am Sonntagmorgen nur eine Stunde Gottes Wort einzunehmen. Das muss unser Lebensstil werden. Unser Leben hier auf Erden ist nicht, damit wir uns vergnügen, aber dass wir Gott loben, preisen und anbeten. Das ist unsere Bedingung, unser Gebrauch, oder mir fehlt das Wort jetzt. Aber unsere Aufgabe hier auf Erden ist, dass wir Gott loben, dass wir ihm alles bringen. Gestern Abend wurde uns die Frage gestellt in einem Lied: Bist du bereit? Bist du bereit, von dieser Welt zu gehen? Und ich kann mit 100% Garantie sagen, dass wir alle von dieser Welt gehen. Eines Tages. Es ist nie einer lebendig von dieser Welt gekommen. Noch nie in der Vergangenheit. Und wird in der Zukunft auch nie werden. Aber damit wir einen sicheren Ankunft haben im Himmel, müssen wir Jesus als persönlicher Heiland annehmen. Er ist der einzige Weg. Er ist die Wahrheit und er ist unser Leben. Und warum sollen wir so leben? Damit in euch, damit in uns verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus und wir in ihm. Das ist unsere Aufgabe. Amen. Wir neigen uns zum Gebet. Ja, lieber Gott und himmlischer Vater, wir danken dir für diese Erinnerung, die wir haben. An die Geschenke, die Weisen gebracht haben. Gold, bezeichnet als König. Weihrauch bezeichnet als Priester, Myrrhe bezeichnet, dass du unser Herr und Heiland bist. Herr, mögest du durch den Heiligen Geist uns anrühren und diejenigen, die dich noch nicht angenommen haben, möchtest du in ihre Herzen arbeiten, damit sie auch dich annehmen. Und diejenigen, die wir deine Liebe und dein erlösendes Werk angenommen haben, gib uns Kraft, so zu leben, dass wir auch das ausleben, was wir gelernt haben. Gib uns Kraft und gib uns Freude dazu. Segne uns in dieser Woche. Amen.